die Praxis des Ankommens uns ganz bewusst darauf ausrichten, jetzt hier zu sein. Bewusst zu sein, jetzt bin ich hier. Wo immer das sein müsste, jetzt bin ich hier, in diesem Raum, zu dieser Zeit, mit diesen Menschen. Und jetzt sitze ich hier. Sitze auf deinem Kisselchen, auf einem Stuhl, einem Bänkchen. Und bin mir auch jetzt bewusst, dass ich hier sitze. Bin mir des Körpers gewahr, wie er sitzt. Und es ist dabei hilfreich, den Körper irgendwie ganz kurz sozusagen aufzuwecken, sodass er lebendiger für uns in unserem Gewahrsein wird. Wir richten die Wirbelsäule ein bisschen auf, als wenn wir so von unten uns erheben und aus dem Boden herauswachsen. Und wir sind wahrscheinlich sehr erstaunt, wie lange die Schultern abgesenkt werden können. Und sich das Gesicht auch anders fühlt, wenn es weicher wird. Jetzt bin ich mehr des Körpers gewahr. Und auf die Art und Weise habe ich meinen Geist, wo immer er bisher auch gewesen sein mag, auch hierhin gebracht. Der Geist ist im Körper verankert. Er hat jetzt ein Objekt, das Gewahrsein des Körpers. Alles andere ist zurückgestellt sozusagen. Und im Vordergrund für den Geist steht das Gewahrsein des Körpers. Und so kann ich jetzt sicherlich feststellen, jetzt bin ich ganz hier mit Körper und Geist. Körper und Geist sind miteinander verbunden. Ich bin mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Wesen jetzt hier. Und es könnte sein, dass sich jetzt ein Erlebnis einstellt von Dasein, von Präsenz. Jetzt bin ich hier. Nicht nur als Position, sondern als ein Erleben, präsent zu sein, da zu sein. Der Geist ist offen und wach. Ich bin da. Ich bin präsent. Und mit diesem offenen, präsenten Geist sind wir jetzt anschließend den drei Tönen der Glocke gewahr. Wenn wir diese Übung immer wieder durchführen, dann wird sie uns langsam leichter, wenn man so will. Vielleicht sogar in Anführungszeichen normaler. Sie beginnt sich sozusagen in unser Leben einzuordnen, in unseren Tagesablauf einzuordnen. Und der Prozess, der damit verbunden ist, wird uns immer deutlicher. Und ich hoffe eben dann auch immer, dass dieser Prozess auch etwas ist, was wir gerne machen, was für uns was Gutes ist und dass wir es gerne immer wieder durchgehen. Wir beginnen in einer ganz einfachen Form, in einer Form, in der wir uns sozusagen positionieren, so nenne ich das mal. Wir sind also jetzt hier zu dieser Zeit, wir können auf die Uhr schauen, und wir sind hier in diesem Raum und wir können herumschauen. Das ist aber nur die erste Hilfestellung, uns aus dem herauszubringen, was uns vielleicht bisher beschäftigt und besetzt. In eine andere, wenn man so will, Position. Aber dann, wenn wir Körper und Geist miteinander vereinen, könnte es sein, dass wir erleben, dass Körper und Geist ruhiger werden, gesammelter werden, dass wir zentrierter werden. Das ist zumindest mal die Idee dahinter, wenn man so will. Dieser erste Prozess, dieser erste Schritt des Gesammeltseins, des Zu-sich-Kommens, des Ruhigwerden in Anführungszeichen, ist der klassische Beginn einer buddhistischen Meditation. Deswegen müsst ihr nicht denken, dass ihr meditiert. Und auch nicht eine Stunde. Sondern dieser kurze Absatz ist es, worauf es zunächst ankommt. Den Geist zu zentrieren, zu sammeln und aus der Unruhe, aus der Verwirrung herauszubringen in eine gewisse Ruhe. Klassischerweise nennt man das Shamatha. Die Shamatha-Meditation ist die Hauptmeditation in den buddhistischen Schulen. Und ihr könnt also jetzt ganz stolz sein, dass ihr jetzt meditiert. Und ich habe die Tage schon mal gesagt, so sehen wir das nicht so ganz. Es ist Anwendung eines bestimmten geistigen Prozesses. Ob wir das nun Shamatha nennen oder nicht. Und wir werden mit der Zeit merken, das tut etwas mit uns, wenn wir das immer wieder machen. Erleben wir langsam, dass wir zentrierter sind, dass wir öfters mal zu uns kommen, dass wir aus dieser Aufgeregtheit, der Unruhe, der Verwirrung wenigstens ab und zu herauskommen. Und so ganz langsam erreicht uns das auch in einer gewissen Tiefe. Hier in dieser Schule, in dieser Praxis, gehen wir ja einen Schritt weiter. Es ist nicht so, dass wir, wenn man so will, stehen bleiben dabei, dass wir zu uns kommen, zentriert sind, gesammelt sind, sondern wir öffnen uns in gewisser Weise zu einem Erleben, jetzt bin ich da. Nicht, das ist etwas anderes, ein gewisses Aufmachen, ohne, wie gesagt, dass es eine Positionierung ist. Es ist ein Daseinserleben. Das ist etwas, was mit der Zeit kommt. Ja. Man nennt das auch in anderen Traditionen ein Seinserlebnis. Jetzt bin ich. Ich bin da. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir hinaus wollen. Und auf den ich jetzt noch mal kurz eingehe. Ein Teil macht uns ja immer wieder darauf aufmerksam, dass es eigentlich eine ganz einfache Geschichte ist. Es reicht einmal ein- und auszuatmen, um Körper und Geist miteinander zu vereinen. Und wie gesagt, es braucht ein bisschen Ausübung. Und dann kann es eben passieren und wird wahrscheinlich passieren, dass wir insgesamt in unserem gesamten Wesen, in unserem gesamten Sein aus dem herauskommen, wo wir bisher gewesen sind. Es ist also nicht nur eine Positionierung, sondern es ist quasi so, als wenn es alles, was mich hier besetzt hat, alle meine Ideen und Vorstellungen und Gedanken und alles, was ich so mitgebracht habe, ist jetzt im Moment nicht da. Und das ist ein ganz wichtiger Erlebensmoment. Wie gesagt, man nennt sich das ein Seinserleben. Darauf auch sozusagen hinzuspüren. Jetzt ist alles das, worauf ich bisher immer so ganz schnell zugegriffen habe, jetzt in diesem Moment nicht da. Aber es ist nicht so, als wenn mir das fehlt. Es ist so, als wenn es so eine gewisse Erleichterung wäre. Aber auch das ist nicht der Punkt. Ich tue da nichts weiter großartig dran. Und wir können jetzt, wenn wir ganz fein hinhören, feststellen, ich bin aus, vielleicht auch aus leichten Schwingungen oder Gefühlen, die mit der Vergangenheit verbunden sind, raus. Und es ist auch nichts da, wo ich drüber nachdenken muss. Ich bin also auch aus der Zukunft sozusagen raus. Wir nennen das, Thay nennt das gerne, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir daraus keine Position machen. Es ist auch nicht so zwischen Vergangenheit und Zukunft. Es ist ein geistiges Erleben, dass ich weder an dem einen hänge, dass da irgendwelche Erinnerungen sind oder Gefühle, und auch nicht schon mal Vorfreude auf das, was noch kommt. Ein ganz feiner, wichtiger Punkt. Und sage uns immer wieder, Geduld. Das ist so wie wenn Menschen Tai Chi lernen, ja, und haben wirklich einen guten Lehrer und der macht da vorne irgendwelche Bewegungen und dann machen wir die nach und dann sagt er, nee, so. Und dann fängt er wieder an. Dann machen wir das nach, sagt er, nee, habe ich ja gar nicht gemacht. Und der macht, und ich sage, aber ich mache doch das Gleiche. Sagt er, ja, üben. Und es kann gut passieren, dass es Jahre braucht, bis wir eigentlich immer wieder die gleiche Bewegung machen. Und irgendwann plötzlich sagt er, jetzt hast du es. Sagt er, ich mache doch immer das Gleiche. Nee, sagt er, da ist was anderes. Kennt das jemand? Ja? Das ist unsere Praxis. Und deswegen mache ich uns immer so darauf aufmerksam. Und jetzt brauche ich das falsche Wort. Üben, 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 üben. Wie oft fragen uns dann Menschen, ja, wie soll ich denn das machen? Und da kommt doch, wie ich brauche doch die Erkenntnis und da habe ich ein Problem, wie soll ich das üben? No. Üben. Praktizieren. Und ganz langsam lösen sich diese Verkrampfungen im Geist. Aber nicht dadurch, dass ich mich damit beschäftige, sondern ich öffne es. Deswegen ist sogar die Tiefenentspannung so was Wichtiges. Etwas, was uns Tai vor vielen, vielen Jahren ins Herz gelegt hat. Jeden Abend müsst ihr so eine Tiefenentspannung machen. Schlaft ihr besser. Da ist was anderes gemeint eigentlich. So ein ganz tiefes entspannt sein und bitte vorsichtig, jetzt das nicht in irgendwelche New Age-Bewegungen reinbringen. Es ist die Erfahrung unserer Meister, die über Jahrhunderte uns begleitet haben, dass der Grundzustand unseres Seins eine tiefe existenzielle Entspannung ist. Aber wie gesagt, kauft euch keine Platte dafür. Üben, üben, üben. Geduld, Geduld. Und das alles führt sich zurück auf die anfänglichen Anweisungen des Buddha. Es ist fraglich, wie er angefangen hat und was er so als erste Sutren, wie man das so schön sagt, also Vorträge gehalten hat, die ja erst 400 Jahre später aufgeschrieben wurden. Also mündlich weitergeteilt wurden. Aber es gibt so einen gewissen Verdacht, dass er, wenn er eine bestimmte Form gebraucht hat, dass das die erste war. Und so geht man davon aus, dass das, wovon ich euch jetzt gleich die Hälfte ungefähr vorlese, so ziemlich die Anfänge seiner Gedankengänge wiedergibt. Und ihr werdet nicht erstaunt sein. Ich habe jetzt gerade darauf hingewiesen. Laufe nicht der Vergangenheit nach. Verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben, wie es hier und jetzt ist, eingehend betrachtet, also ganz damit klar verbunden sein, weilt der Übende in Festigkeit und Freiheit. Ist alles. Und diese Anweisung ist sicherlich mehrere tausend Jahre alt. Und es gilt, das ganz tief zu spüren. Es geht also jetzt nicht um irgendeinen psychotherapeutischen Prozess, man sollte nicht an die Vergangenheit denken oder muss sie aufarbeiten oder und so weiter und so weiter. Ist alles nicht gemeint, kann man alles machen, das ist aber hier nicht gemeint. Es ist hier ein ganz tiefes, existenzielles Loslassen alles dessen, was auf unserem Geist ist. Und ich kann euch wirklich von mir aus vermitteln. So ganz langsam kommt es. Es gibt so Momente, wo ich einfach nur da bin. Und dann, wenn ich ganz da bin, ist jede Zeit weg. Denn eine Zeit heißt ja immer Erinnerung. Das war dann und jetzt ist das. Und das ist Zeit. Wenn ich also ganz da bin, ist das alles weg. Und wie gesagt, Geduld. Aber üben. Und das ganz Wichtige, was jetzt passiert, ist, dass wir eben nicht mehr mit diesen Gedanken verbunden sind, die wir normalerweise haben. Wir alle beginnen, wenn wir uns hinsetzen, wo auch immer, mit diesem Geist, den wir als den normalen Geist nennen. Und ob wir nun wollen oder nicht, der wertet, der ordnet ein, der hat Forderungen, der will dies und der will jenes. Wir sind also den ganzen Tag da oben beschäftigt, alles das, was auf uns zukommt, in irgendeiner Art und Weise einzuordnen, abzulehnen, haben zu wollen und so weiter und so weiter. Wir nennen das hier unser biologischer, konditionierter Geist. Im Buddhismus sagt man der normale. Und das Wesentlichste dabei ist eben dieses Vergleichen. Und damit meine ich jetzt nicht, welchen Apfel ich kaufen soll beim Lidl oder nicht, sondern so ein ganz tiefes, das ist gut, das ist schlecht, das Bewerten und ähnliches mehr. Das ist die Grundlage unseres konditionierten Geistes. Wenn wir also den konditionierten Geist, wenn man so will, loswerden wollen, Und es gibt da so Fantasien, dass wir irgendwann, wenn wir erleuchtet sind, den Geist nicht mehr haben. Und wir hören auch, dass es da so Meister gibt, die das nicht mehr tun. Oder relativ wenig. Ich habe euch gestern schon gesagt, wir beiden haben einige Jahre in direkter Nähe mit Thay gelebt. Und ich habe ihn so oft erlebt, dass er das nicht tut. Ich war dabei und bin hochgefahren und wie kann man bloß und wie geht das dies? Er hat das gehört, aber stehen gelassen. Ja? Ich weiß, dass es geht. Und noch einmal, wenn man so will, die Quintessenz oder die Grundlage unseres konditionierten Geistes ist das Werden. Und deswegen heißt es in dem Abendvers, den habt ihr gestern ja auch gehört, es ist sozusagen die logische Vertiefung dieser Sutra und die logische Weiterführung dessen, was wir in unserer Praxis machen, ankommen. Und in dem Abendvers heißt es, Körper, Rede und Geist vereint in Stille. Das ist der Shamatha-Ausdruck. Ja? Und wie gesagt, den bitte nicht nur abends machen. Meistens ist man sowieso zu müde und die Stille kommt dann aber auch, Gott sei Dank, nach dem Büro. Na, am besten macht man das morgens und deswegen überlegen wir also immer wieder diesen Begriff Abendvers verschwinden zu lassen, wissen noch nicht so ganz was. Der Begriff Abendvers kommt halt eben auch dann, wenn er in den Klöstern benutzt wurde. Das ist alles. Das ist einfach nur sozusagen die Vergangenheit des klösterlichen Ursprungs. Unsere Praxis heißt Körper, Rede im Sinne von Denken. Nicht? Wenn wir denken, reden wir. Und Geist vereint in Stille. Okay? Und jetzt kommt der Satz, den ich als wesentlichsten herausstelle für heute. Keine Gedanken von richtig und falsch. Und es geht also nicht darum, dass die irgendwie richtig oder falsch sind, sondern wir hören richtig. Kein Werten. Keine Gedanken, die sich damit beschäftigen. Es ist nichts mehr da, was wir aus der Vergangenheit herholen, was vielleicht gerade ein paar Stunden vorher gewesen ist, wo wir uns mit beschäftigen und Ähnlichem mehr. Nichts dergleichen. Keine Gedanken von richtig und falsch. Und zum Schluss wird es dann nochmal wiederholt, etwas prosaisch: Das Ufer der Verwirrung haben wir hinter uns gelassen. Wir verstehen das richtig, ja? Diese Verwirrung, dieser Geist, der chaotisch sind, nicht so richtig weiß, was er denken soll und an dies und jenes, ist weg. Und den haben wir nicht irgendwie ausgetrieben wie den Teufel, sondern diese Praxis führt uns sozusagen zu einer existenziellen Stille und Freiheit des konditionierten Geistes. Das ist das, was möglich ist. Jetzt fragen wir uns immer wieder, und ich frage das auch immer wieder, warum machen wir das eigentlich? Ich meine, warum denken wir immer so viel? Es gibt ja so viel Bemühungen, da sitzt man so sich hin und nach der alten goethischen Form und nicht zu denken hatte ich im Sinn. Und dann sitze ich so lange und denke, bis die Glocke kommt. Ach ja, Entschuldigung. Ach, oh, 20 Minuten schon. Kam mir aber kürzer vor. Oder länger oder was auch immer. Es ist irgendwo nicht so verständlich, warum wir immer ständig werten, einordnen. Menschen kommen auf uns zu und sagen, ich habe das gar nicht gewusst, wie viel ich werte. Da sitze ich am Tisch und esse vor mich hin und bin eigentlich nur dabei, einzuordnen, zu behaupten, zu fordern, ich weiß was nicht alles. Wie kommt das? Und ich mache uns jetzt immer wieder deutlich, das ist normal. Das gehört zu unserem konditionierten, biologisch angelegten Geist. Der muss das machen. Unser biologischer Geist, unser biologisches System hier ist ja in einer ganz besonderen, beinahe schon unangenehmen Situation. Wie man so biologisch sagt, wir besetzen eine Nische. Wir brauchen mit diesem System bestimmte Dinge. Eine bestimmte Temperatur, einen bestimmten Sauerstoffgehalt und so weiter und so weiter. Den anderen nicht brauchen. Ja. Und damit müssen wir also immer zusehen, dass das erfüllt wird. Denn wenn das nicht erfüllt wird, sterben wir. Unsere Grundlage als dieses menschliche System ist die gleiche Grundlage wie alle biologischen Systeme. Wir haben eine Forderung, wir haben eine bestimmte Vorgabe, wir brauchen bestimmte Dinge. Ja? Und wir müssen also zusehen, dass wir die kriegen. Oder aber, wenn die uns irgendwie gefährlich werden, dass wir sie loswerden. Zu unserem Wesen, zu unserem einfach biologischen Wesen, wie zu jedem anderen biologischen Wesen, gehört das Ablehnen und haben wollen. Es geht gar nicht anders. Das ist nun mal so. Wir müssen uns also nicht wundern, dass wir da grundsätzlich erstmal drin feststecken. Wir können versuchen, das ein bisschen zu reduzieren. Aber los werden wir es nicht, weil wir es nicht dürfen. Wir sind mit diesem System, ich glaube, gestern habe ich da schon darauf hingewiesen, angewiesen und wir haben den Auftrag, am Leben zu bleiben. Und zu dieser grundsätzlichen Aufgabe gehört das Ablehnen und das haben wollen. Und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner modernen Kulturform, sondern in einer ganz klaren existenziellen Form. Dieser Körper braucht eine bestimmte Temperatur. Und wenn sie zu viel wird, muss ich sie ablehnen. Und wenn sie zu wenig wird, muss ich zusehen, dass es mir wärmer wird. Und das muss ich machen und das werde ich machen. Hoffentlich. Es kann sein, dass ich das völlig vergesse und bleibe am Strand von der Copacabana liegen und verbrenne ein bisschen. Dann habe ich irgendwas nicht richtig verstanden, dass ich für das alles verantwortlich bin. Ja. Und es gibt so viele Menschen, die meinen, oh, das sollte es alles nicht geben und es ist das Ego und ich weiß was nicht alles. No. Hat mit dem Ego alles gar nichts zu tun. Bitte macht jetzt nicht schon wieder so irgendeine Geschichte und macht so in typisch christlicher Form irgendjemand für das schuldig, was ihr tut. Es gibt keine Institution, die dafür schuldig ist. Es gehört zu uns. Und wir sollten es auch machen. Ja. Und es gehört zu uns, die Vorstellung zu haben und jene Vorstellung zu haben und diese Erinnerung zu haben und jene Erinnerung zu haben. Es gehört zu uns. Jetzt noch ein Gedanke, den ihr ganz sicherlich nachvollziehen könnt. Ich habe uns gestern gesagt, wir sind als Menschen irgendwie anders als Tiere. Ja? So. Tiere sind mit ihrem System der Forderungen, dessen, was sie brauchen, absolut festgelegt. Ich habe da gestern schon mal darauf hingewiesen, ja? Die können das auch nicht diskutieren. Ja? Und die tun das auch nicht. Also, wenn die beiden Hasen morgens kommen, ja, dann ist es also keineswegs so, dass die vorne am Garten stehen bleiben und sie sagt, Menne, das können wir nicht machen. Der Grünkohl gehört der Helga. Und wir können da jetzt nicht einfach rein und das klauen. Das ist unmoralisch. Und dann sagt er, ja, Moment, 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 das haben wir doch immer gemacht. Kennt ihr den Ausdruck? Ja, das haben wir doch immer so gemacht. Warum denn jetzt nicht mehr? Und bla bla bla. Ja, wir könnten da wieder so ohne solch Theater von machen. Alle lachen fürchterlich. Aber was ich damit ausdrücken will, das Tier kann nicht anders das zu tun, zu was ihm festgelegt ist. Ist das klar? Das ist beim Menschen nicht mehr der Fall. Wir sind ganz mit Recht stolz darauf, dass wir frei geworden sind. Dass wir frei geworden sind von den Trieben, von den Impulsen, dem sich verhalten müssen und ähnlichem mehr. Nur, jetzt wissen wir nicht mehr, wie wir uns verhalten sollen. Sollen wir nun in den Garten gehen oder nicht? Die beiden Hasen können das nicht. Wir können das jetzt plötzlich. Und deswegen gibt es diesen sehr schönen Satz hier unten drunter, das Ufer der Verwirrung. Das gehört zu uns. Die Freiheit, die ich meine, ist das Dilemma. Im Englischen heißt es so schön Predicament. Das verzweifelte Festsitzen. Das, was mir vorgegaukelt wird als Freiheit, ist gleichzeitig die tragische Verbundenheit an eine andere Form, nämlich an Ideen, Vorstellungen, Forderungen, Gesetze und ähnliches mehr. Oder? Alles, was die Tiere nicht kennen. Wir kennen. Es gehört zu uns. Und das riecht nach Freiheit und ist es auch. Nur bisher können wir da noch nicht mit umgehen. Wir sind, wenn man so will, in der Evolution des menschlichen Bewusstseins maximal in der Pubertät. Ja, wir sitzen fest. Wir wissen mit dieser Freiheit nicht umzugehen. Und wir haben das, was uns quasi als Freiheit geschenkt wurde, jetzt in die Konfusion, in die Verwirrung reingebracht. Denn das, wie wir uns verhalten sollten, ist plötzlich völlig offen. Und das ist in einer Kultur anders als in der anderen, das ist in dieser Zeit jener als der anderen, das ist in Deutschland anders als in Bayern und ähnliche mehr. Hören wir das? Wissen wir das? Kennen wir das? Zu uns gehört die Diskussion. Zu uns gehören die unterschiedlichen Meinungen. Zu uns gehören die unterschiedlichen Forderungen. Existenziell, gesellschaftlich. Ihr braucht ja nicht lange irgendwo schauen und nachlesen und vielleicht mal ein paar Nachrichten sehen oder ähnliches mehr. Da ist das ganze Dilemma. Da ist die ganze Konfusion, da ist die ganze Hilflosigkeit. Da ist die ganze Tragik des Menschseins. Es ist tragisch. Und deswegen muss es uns geben. Weil wir jetzt sagen, ah, Moment mal, ich glaube da nicht mehr dran. Es funktioniert ja nicht. Wir setzen uns also zusammen und schauen mal nach, was wäre denn der nächste Schritt? Denn das, was uns da von der Evolution und von wem auch immer an Freiheit geschenkt wurde, war also nicht so ganz pfiffig. Gesellschaftlich hat das dazu geführt, dass sich Kriege eingeführt haben. Der eine kämpft für den anderen, ja, und ähnliche mehr. Das liegt aber grundsätzlich an der Freiheit von unserer biologischen Eingebundenheit. Dilemma nennt man das, ja? Festgefahren. Ich hoffe, das ist soweit verstanden. Und das Tragischste, was wir erleben, und das meine ich wirklich, das Tragischste, ist im zwischenmenschlichen Bereich. Man kann vielleicht mit dem Krieg in Afghanistan noch leben. Ist ja weit genug weg. Dass das das gleiche Prinzip ist wie der letzte Krieg in Deutschland, ist nicht ganz so wichtig. Im Moment jedenfalls nicht mehr. Aber der abendliche Zwist mit dem geliebten Menschen geht unter die Haut, oder? Jede Dissonanz, jeder Streit, jede Meinungsverschiedenheit berührt uns, normalerweise. Und ich mache uns jetzt heute ein bisschen schockierend darüber im Klaren. Da müssen wir gut hinschauen. Denn grundsätzlich sitzen wir da fest. Und wenn wir jetzt, ich gebe jetzt für heute nur einen Satz mit, der heißt immer wieder der gleiche: unterschiedliche Meinungen. Diese Forderung und jene Forderung. Die Idee. Und der Hauptsatz heißt also immer wieder, ich meine aber, es sollte. Ich möchte aber, dass du. Und der andere sagt dann logischerweise, ich möchte aber, dass du. Ja. Wie kommen wir da raus? Und alles das, was die Menschheit bisher probiert hat, funktioniert nicht. Jedenfalls bisher nicht grundsätzlich. Weil wir es versuchen, auf einer normalen sozialpolitischen Ebene zu lösen. Oder auch seit neuestem auf einer sozialpsychologischen Ebene. Noch ein sehr besonderer Gedankengang, den wir jetzt überprüfen könnten als ersten Schritt raus, ist folgender. Ich führe uns immer wieder auf unsere biologisch konditionierten Grundlagen. Ja? Und grundsätzlich ist zum Beispiel ein Tier, wie gesagt, festgelegt. Deswegen, und das habe ich uns vorhin so ein bisschen spaßig deutlich gemacht, sind Hase und Häsin nicht am Diskutieren am Eingang des Gartens, weil sie nicht die Freiheit dazu haben, unterschiedliche Meinungen zu haben. Ja? Und jetzt ist die Menschheit in der Nachfolge sozusagen des Biologischen auf die Idee gekommen, das machen wir auch. Ja, so. Und wir haben Frieden, wenn alle der gleichen Meinung sind. Logisch, ne? Wenn sich alle gleich verhalten, gibt es keine Diskussionen mehr. Und das ist nun seit Jahrtausenden versucht worden, mit Gesetzen, mit Politik, mit ich weiß nicht, was allem ist, alles versucht worden. Frieden ist dann, wenn alle den gleichen Gott haben. Man ist leider noch nicht ganz dabei rausgekommen, welcher Gott es ist. Ja? Also, wie gesagt, Dilemma. Aber die Idee bisher hält immer noch, und es ist im Moment die stärkste Idee immer noch, Frieden ist dann, wenn alle der gleichen Meinung sind. Alle das gleiche Verhalten haben. Alle an den gleichen Gott glauben und ähnliche mehr. Und das funktioniert ja nun immer noch nicht. Aber wir sind der Meinung, eines Tages, und es gibt ja heute ganz bestimmte religiöse, politische Richtungen, die sind immer noch und immer stärker davon überzeugt, eines Tages werden alle an den gleichen Gott glauben. Wir haben die alle anderen dann abgeköpft. Dann haben wir noch die restlichen 50 und dann haben wir Frieden. Klar, dass das nicht funktioniert. Aber wir glauben daran. Wir glauben auch in der Familie daran. Wir glauben bei Diskussionen in der Familie daran. Wenn er oder sie oder ganz wer auch immer, nun endgültig nach langen, heftigen Erläuterungen klar gemacht hat, dass das die richtige Meinung ist, dann haben wir Frieden. Ist das so? Ja. So tief sitzt das. So nach dem alten Motto, der Chef hat immer recht, selbst dann, wenn er nicht recht hat, hat er recht. Die gleiche Meinung ist immer noch das Gleiche. Wir kommen zum Frieden nur dann, wenn irgendwie die Gesetze gleich sind. Deswegen heißt es auch Harmonie. Was hatte ich mir gemerkt? Harmonie ist Vereinigung von Entgegengesetztem zu einem Ganzen. Das ist ein schöner Satz, ne? Harmonie. Übereinstimmung, Eintracht. Kennen wir das in der Familie? Da wünschen sich alle. Eintracht. Vereinigung von Entgegengesetztem zu einem Ganzen. Und es funktioniert nicht. Weil nämlich diese Vereinigung von Entgegengesetzten zu einem Ganzen immer mit Gewalt verbunden ist. Jedenfalls bisher. Denn wir verstoßen damit gegen die grundsätzliche Gesetzmäßigkeit der Freiheit, unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja? Wir sitzen also nur überall im Dilemma fest. Und deswegen ist einer der neuesten Trends, und der breitet sich am ehesten eben in diesen spirituellen Kreisen aus, und der heißt, wir müssen lernen, den anderen zu verstehen. Wir müssen lernen, uns hineinzuversetzen. Wir öffnen unseren Geist und können mit den entgegengesetzten Dingen leben. Das ist im Moment ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und es ist schwierig. Weil wir wirklich ganz tief in unserem Wesen nicht mit entgegengesetztem Leben wollen. Weil wir aber, und das ist mein Hinweis, der Meinung sind, Frieden gibt es nur, wenn alle der gleichen Meinung sind. Wenn wir das grundsätzlich fallen lassen, öffnen wir den Geist und sagen, Moment mal, Das stimmt doch einfach alles nicht. Nur dann brauche ich einen anderen Geist. Ich brauche einen anderen Geisteszustand. Ich brauche eine Weite des Geistes. Ich brauche ein Weitmachen meiner Grenzen. Ich darf nicht mehr der Meinung sein, nur meine Meinung ist die richtige. Ich muss sozusagen in den Dialog kommen, so nennt man das heute. Aber grundsätzlich geht es nur dann, wenn ich aus dieser Enge meines Geistes, aus der Enge meiner Behauptungen und Vorstellungen, aus der Enge, ich habe Recht, so muss es sein, wenn ich beginne, da rauszukommen. Das ist der spirituelle Weg. Den wollen wir die nächsten Tage nochmal dann ein bisschen gehen. Ich habe uns nur relativ, so gut wie es mir möglich ist, deutlich gemacht. So wie wir es bisher machen, geht es nicht. Das ist alles. Das ist nicht unbedingt positiv erhebend, aber deutlich. So geht es nicht. Wir müssen irgendwie, und ich aus unseren Traditionen heraus, aus dem Spirituellen heraus, kann ich Vorschläge machen. Wir müssen den Geist ändern. Nicht die Gesetze, nicht die Inhalte, sondern die geistige Weite müssen wir haben. In dieser Richtung, das ist jetzt ein letzter Satz, hat Thay mal vor vielen Jahren gesagt, und er war in der Zeit dann wieder mal in Vietnam, war also zugelassen, mal Vietnam zu besuchen. Er war ja jahrzehntelang als Staatsfeind eingeordnet. Nur als er nach Vietnam kam, wurde er sogar von den eigenen Leuten, von den buddhistischen Schulen abgelehnt. Es war nicht einfach. Kommst also da nicht hin und alle sind begeistert. Du wusstest, dass der Staat nicht begeistert ist, aber hast gedacht, dass die anderen, die du früher mal als Freunde und Mitbrüder hattest, dass die nun begeistert sind, dass du kommst. Da waren die aber nicht. Und da hat er ein bisschen drüber nachgedacht, beziehungsweise hingefühlt. Und der Satz heißt ganz einfach: Es ist it's absolutely normal to have different opinions, but there is no reason for conflict. Es ist völlig normal, unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber es ist absolut kein Grund für Konflikt dadurch. Das ist der Ausgangspunkt. Wir machen in unseren Familien, unseren Partnerschaften und wo auch immer, in den Firmen, wo auch immer, Konflikte. Und es ist auch wiederum nicht so ganz einfach zu sagen, naja, dann lassen wir das mal. Aber das ist der Ausgangspunkt. Wir leben, und das ist mir wichtig, uns deutlich zu machen, wir leben auch weiterhin in unserem täglichen Leben mit unterschiedlichen Meinungen. Unsere Praxis geht aber darauf hinaus, dass wenigstens wir den Geist so weit öffnen, dass er nicht auf die bisherigen vorgefassten Meinungen zugreift. Wir geben uns sozusagen einen offenen Geist, aus dem wir heraus neue Möglichkeiten sehen. Das ist das, was ich uns gestern gedacht habe. Der Mensch ist dadurch definiert. Er ist dann Mensch, wenn er bewusst ist und wählen kann. Wenn er also Möglichkeiten sieht, dann ist er Mensch. Und wir haben jetzt sicherlich verstanden, das ist ein bisschen Praxis, dahin zu kommen. Ja. Wir können das nicht einfach so vor uns hin sagen. Und es verlangt also einen Geist, und das ist der Geist, das ist der Vorgang in der Meditation. Deswegen ist das so wichtig, was wir immer wieder machen. Dieses zu mir kommen, still werden, zentriert sein. damit wir immer wieder erfahren, ich muss jetzt nicht gleich eine Meinung haben. Ich kann es sozusagen mal stehen lassen. Ich kann sozusagen aufmachen und mal mutig werden. So, es gibt einen berühmten koreanischen Zen-Meister, dessen Hauptbotschaft war. Und er hat immer wieder gesagt, ich mache nichts anderes, ich bin kein Buddhist, ich bin kein koreanischer Meister, ich mache nichts anderes, als euch einen Satz zu sagen. Das war seine ganze Botschaft. I don't know. Das war alles. I don't know. Und das ist nicht negativ. Ja? Wir ordnen das als Europäer direkt negativ ein. Ich sollte aber wissen. No, no. Ich hoffe, es wird jetzt deutlich. In dem Moment bin ich ganz still, ganz offen, ganz da. Und aus dieser Stille und diesem Dasein kommt jetzt etwas heraus, was bisher nicht kommen konnte. Denn bisher habe ich automatisch auf das zugegriffen, was ich in der Tasche habe. Jetzt nicht mehr. Und es kann mir passieren, dass ich nicht weiß. Peinlich, oder? Ich sollte aber doch. Zum Schluss eine Geschichte vom Dalai Lama. Wir beiden wurden in unseren jungen Novizenjahren sozusagen von Thai auf eine internationale Konferenz geschickt. Hatten gerade so braune Jäckchen, ne? So. Und es war eine internationale Konferenz der Größen der Religionen, von der UNESCO oder sowas in der Art. Und da saßen wir beiden und hinten und wussten nicht so recht, was wir da sollten. Aber immerhin, es war wahnsinnig interessant. Die hatten alle was zu sagen, diese Köpfe. Das war unglaublich, was da alles rauskam. Und dann kam der Dalai Lama. Das war also so eine Freude für uns. So, da drüben saß er da. Der war irgendwie ganz anders. Der fand das alles ganz lustig. Das war irgendwie gar nicht aufregend für ihn. Auch nicht so wichtig. Alle anderen waren wichtig. Und er saß dann da, wie er immer so ist, schiebt sich irgendwas hoch, zieht sich die Socken hoch und so. Und dann kamen die Fragen. Und ich kann mich an eine Frage erinnern. Ich habe da nichts verstanden von der Frage. Und ganz offensichtlich der Dalai Lama auch nicht, obwohl er einen guten Übersetzer hatte. Es kam also irgendwie so ein ganz richtig tiefgründiges, existenzielles, christliches, was auch immer. Der Dalai Lama guckt Jinpa an. Und plötzlich lacht er. Und sagt, I don't know. Ich weiß nicht. Den Mut zu haben. Alle waren schockiert. Die ganzen religiösen Oberhäupter waren schockiert, dass dieser nun einfach sagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Das sagt man noch nicht mal als Schüler im ersten Jahr, oder? Da soll man eine Antwort geben. Lasst uns ein bisschen mutig sein. Aber dieses I don't know kommt aus einer Tiefe. Aus der Tiefe des jetzt nicht mehr automatisch zu reagieren. Wie ich es immer sage, so in die Toolbox zu greifen und rauszuschießen, stehen lassen. Vielleicht auch wirklich mal so sagen, I don't know, ich weiß es nicht. Ein Schlagwort von mir heißt immer, um was geht's hier eigentlich? Weil ich wirklich nicht verstehe, um was es geht. Und die klassische Antwort heißt dann immer, weil wir es immer so machen. Und dann lasse ich es wieder stehen. So, ich hoffe, ich habe uns deutlich gemacht, so ein kleines bisschen Ausblick gegeben. Ja, es gibt Antworten, aber eigentlich sind es keine. Sein Geisteszustand ist ein Öffnen des Geistes. eine Weite des Geistes, die uns zur Verfügung steht, die uns möglich ist. Und ich kann uns ganz beruhigt sagen, der überwiegende Teil von uns ist ein kleines bisschen aus der Pubertät raus. Es geht. Wir können unserem Geist, der Weisheit unseres Geistes, vertrauen. Wenn wir nicht zu schnell reagieren. Das ist alles. Habt also heute nochmal gut Geduld mit euch. Still sein. Zu sich kommen. Offen sein. Und einfach das alles so sehen, wie es da ist. Ohne Kommentar. Ohne Diskussion. Ohne Besserwisserei. Nichts mehr davon. Es ist unglaublich befreiend. Okay. Good luck.